Kapitel 3, die Verse 1 bis 11. 1. Korinther 3, Abvers 1. Zu euch, Brüder und Schwestern, schreibt Paulus, konnte ich bisher nicht reden wie zu Menschen, die von Gottes Geist erfüllt sind. Ich musste euch behandeln wie Menschen, die sich von ihrer selbstsüchtigen Natur leiten lassen und im Glauben noch Kinder sind. Darum gab ich euch Milch und nicht feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Auch jetzt könnt ihr das noch nicht, denn ihr steht immer noch im Bann eurer selbstsüchtigen Natur. Ihr rivalisiert miteinander und streitet euch. Das bezeugt doch, dass ihr nicht aus dem Geist Gottes lebt, sondern aus eurer selbstsüchtigen Natur und dass ihr so handelt wie alle anderen Menschen auch. Wenn die einen von euch sagen, ich gehöre zu Paulus, und die anderen sagen, ich gehöre zu Apollos, seid ihr da nicht immer noch die alten Menschen? Nun, was ist denn Apollos und was ist Paulus? Gottes Helfer sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns beiden hat von Gott seine besondere Aufgabe bekommen. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt also gar nicht, wer pflanzt oder wer begießt. Es kommt alles auf Gott an, der es wachsen lässt. Wir beide arbeiten an demselben Werk, der pflanzt, und der begießt. Doch Gott wird jeden nach seinem persönlichen Einsatz belohnen. Wir sind also Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerland oder mit einem anderen Bild, ihr seid Gottes Bau. Nach dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, habe ich wie ein umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen nun darauf weiter. Aber jeder soll sehen, wie er weiterbaut. Das Fundament ist gelegt, Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. In diesem Abschnitt erinnert der Apostel Paulus an einige grundlegende Faktoren für die Entwicklung der Gemeinde, der Kirche Jesu Christi. Sie ist Gottes Werk. Sie geht zurück auf seine Initiative und Gott möchte, dass sie wächst und sich ausbreitet und dass Menschen dazukommen. Auf zwei Gedanken, die der Apostel hier in diesem Abschnitt erwähnt, richten wir heute Morgen besonders unser Augenmerk. Der erste Aspekt: Das Fundament ist gelegt, Jesus Christus. Und der zweite Aspekt, wir sind Helfer beim Werk Gottes. Gott gibt das Wachstum. Zum Ersten, das Fundament ist gelegt, Jesus Christus. Wer sich, und das sind einige, vermute ich, ein bisschen wenigstens mit Bauen und Statik auskennt, der weiß, wie viel davon abhängt, eine stabile Grundlage zu haben, auf die man einen Bau aufsetzt. Wenn das Fundament für unsere Gemeinde hier, für dieses Gebäude, nicht sorgfältig ausgeführt worden wäre, dann könnte sich heute Morgen hier keiner entspannt zurücklehnen. Wenn die leitenden Leute beim Bau damals gesagt hätten, was sollen wir hier groß in ein Fundament investieren, das sieht hinterher sowieso kein Mensch mehr, nie mehr. Dann wären die Probleme heute vorprogrammiert. Dann könnte sich niemand zurücklehnen und konzentriert zuhören oder beten oder singen oder was auch immer tun. Denn ständig müsste man gewärtig sein, dass vielleicht irgendwo etwas anfängt zu bröckeln, ein Riss entsteht, größer wird, dass etwas noch schlimmer zusammenstürzt. Ein solides Fundament beim Bauen ist kein Luxus, sondern lebensnotwendig. Der Apostel sagt hier, das Fundament für die Kirche, die Gemeinde Gottes, ist gelegt, Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Das heißt natürlich jetzt auch im Umkehrschluss, wer meint, Gemeinde auf etwas anderes bauen zu können als auf dieses Fundament, der wird früher oder später eine herbe Enttäuschung erleben. Man kann Gemeinde nicht gründen auf Sympathie zwischen Menschen. Man kann Gemeinde nicht gründen auf Zusammengehörigkeitsgefühle, auf gleiche Interessen. Wir verstehen uns doch hier alle so gut. Wir sind doch gewissermaßen wie eine Familie und so weiter. Das mag menschlich alles ganz nett sein und ist ja auch nicht madig zu machen. Als Fundament für eine Gemeinde taugt es nichts. Denn der Sturm, der Streit, die, wir hörten es vorhin in dem Psalm, die menschengemachten Katastrophen, die Konflikte, die so eine Grundlage auseinanderfegen, die kommen manchmal schneller, als man denkt. Man kann Gemeinde auch nicht gründen auf Abgrenzung von anderen. Nur wir sind richtig Kirche. Nur wir sind richtig Gemeinde nach dem Neuen Testament. Solche Spaltungen und Abspaltungen hat es im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder gegeben und sie haben die Glaubwürdigkeit der Botschaft des Evangeliums noch nie befördert. Im Gegenteil. Manchmal, und man gewinnt den Eindruck immer öfter, fragen Leute heute, was denn nun die richtige Kirche sei überhaupt bei so vielen Kirchen, bei so vielen Gruppierungen, bei so vielen Konfessionen. Die allermeisten Zeitgenossen in unseren Tagen interessieren sich mittlerweile herzlich wenig für unsere konfessionellen Feinheiten. Die Gemeinde ruht einzig und allein auf Jesus Christus als Grundstein, Mittelpunkt. Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde, von Ewigkeit bist du gelegt. So sagt es ein Lied in dem Liederbuch Feiern und Loben. Kein anderer Grund ist außer dir. Wer einen anderen Grund wollt legen, wird irre gehen für und für. Die Kirche steht auf dir allein und wird drum unzerstörbar sein. Darum, weil sie auf dir steht und solange sie auf dir steht. Dieses Lied, Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde, entstand in einer Zeit, als Menschen sich gerade angeschickt hatten, aus der Gemeinde Jesu Christi eine deutsche Kirche zu machen, mit einem germanischen Helden Jesus, der die arische Rasse zum Sieg führen sollte. In dieser damals gerade auch für die Kirche sehr schweren Zeit erinnert dieses Lied sehr nachdrücklich: Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde, kein anderer Grund ist außer dir. Die Bibel sagt hier in diesem Abschnitt, das Fundament ist gelegt, Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Und der zweite Aspekt, auf den es Paulus hier ankommt, um den Mittelpunkt für die Christen in Korinth wieder in den Mittelpunkt zu rücken: wir sind Helfer beim Werk Gottes. Gott gibt das Wachstum. Die korinthischen Christen hatten damals ein Problem in ihren Reihen, das wir heute auch noch kennen. Es lässt sich ganz einfach beschreiben. Sie konnten nicht gut miteinander. Am Beispiel des Fußball ausgedrückt, das Zusammenspielen funktionierte bei ihnen nicht. Da war nicht die Mannschaft der Star, sondern es hieß salopp ausgedrückt, jeder für sich und jeder gegen jeden, beziehungsweise jede Gruppe gegen eine andere Fraktion. Mit so einer Haltung, mit so einer Einstellung, jeder für sich und jeder ich im Mittelpunkt, kommt man beim Mannschaftssport allerdings nicht sehr weit. Wenn da 10 Leute auf dem Spielfeld rumtoben würden mit diesem Leitgedanken, ich, und es ist das Wichtigste, dass ich hier rauskomme und dass ich groß dastehe, der torpediert von vornherein den Erfolg der eigenen Mannschaft. Die Gemeinde war in der Wahrnehmung der korinthischen Christen nicht mehr die Gemeinde Gottes, sondern die Gemeinde von Paulus, die Gemeinde von Apollos, die Gemeinde von Petrus und wem man sonst so folgte und seine Loyalität zuwandte. Und wenn man 2 Kapitel vorher liest, in 1. Korinther 1, dann staunt man, einige hatten auch Jesus als Parteiführer gewählt. Auch ihn versuchte man als so ein Gemeindeparteiführer unterzubringen in diesem ganzen System. Das war gerade so wie heute in unserer modernen Parteienlandschaft. Jeder wählt sich nach eigenem Geschmack den Parteiführer, der ihm am meisten zusagt und gehört dann zum Beispiel zur Apollos-Partei in der Gemeinde. Die waren nun nicht immer gut zu sprechen auf die Anhänger der Paulus-Partei in derselben Gemeinde. Und das hing damit zusammen in der Situation in Korinth, dass Apollos ein etwas anderes Taufverständnis hatte, als es Paulus weitergegeben hatte. In der Apostelgeschichte erfahren wir etwas über die Hintergründe dieser Unterschiedlichkeit. Man kann sich denken, wie das damals in Korinth zugegangen sein mag, wenn jede Gruppe zu ihrem kleinen Parteitag zusammenkam, zum Beispiel nachmittags bei der Kaffeetafel oder im Hauskreis, wo man sich herzerfrischend über die anderen Parteien auslassen konnte. Zusammenspielen, sich miteinander verständigen, auch wenn es manchmal schwer fällt, fast kaum denkbar. Stattdessen in Korinth lauter kleine Fraktionchen. Angesichts dieser Situation ruft der Apostel Paulus den korinthischen Christen zu, so ein Verhalten ist unreif. So benehmen sich Leute, die im Glauben wie kleine Kinder sind. Und was noch mehr ist, es ist überflüssig. Es ist Vergeudung von Zeit, Energie und Kreativität. Es ist darum überflüssig, weil es überhaupt gar nicht die Gemeinde von Paulus ist. Es ist überhaupt gar nicht die Kirche des Apollos oder von sonst irgendwem, sondern es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und in dieser Gemeinde ist Jesus nicht ein Parteiführer unter anderen, sondern das Fundament, auf dem alles ruht. Und was nicht darauf ruht, das wird früher oder später untergehen. Das hat keinen Bestand. Und Gott hat in seiner Gemeinde jeden an seinen Platz gestellt, an seine Aufgabe, so sagt Paulus es hier, wo er ihn oder sie hinhaben wollte. Der eine hat gepflanzt, der andere hat begossen. Jeder nach seinen Gaben und Fähigkeiten, die Gott ihm gegeben hat. Der eine hat vorbereitet, der andere hat weitergeführt. Da muss es keine Rivalität geben, denn es ist ja Gottes Ackerfeld. Es ist sein Bau, sein Werk. Er ist der Herr. Und darum klingt es mitten in diesem Abschnitt fast etwas ironisch, wenn Paulus auf einmal die Frage stellt, nun, was ist denn überhaupt Apollos? Was ist denn überhaupt Paulus, auf die ihr so baut, die ihr auf den Sockel hebt? Und dann gibt er sofort im nächsten Satz selbst die Antwort. Helfer sind sie. Helfer Gottes. Nicht mehr. Aber auch nicht weniger. Gott ist der Entscheidende. Auf ihn kommt es an. Er ist der Herr des Ackerfeldes. Und darum können alle zusammenarbeiten, der pflanzt und der begießt, der das Unkraut jätet und der düngt und der den Boden lockert und der erntet. Und miteinander, gemeinsam sollen sie auf die Weisungen des Herrn achten, dem dieses Ackerfeld gehört. Sie können sich gegenseitig helfen, einander unterstützen, diese Weisungen des Herrn immer besser zu verstehen und dann umzusetzen. Jeder und jede an dem zugewiesenen Platz und alle miteinander in dem Wissen, Gott tut das Entscheidende. Das Ausschlaggebende kommt nicht von uns. Wachstum und Gedeihen schenkt allein Gott. Was soll denn der Gießer gießen, wenn nichts wächst? Was soll der Dünger denn düngen, wenn da nichts hervorsprießt? Wir, so ruft Paulus hier in Erinnerung, sind Gottes Helfer. Ja, er würdigt uns, mitzutun. Er möchte, dass wir mitwirken an seinem Werk. Was für eine Perspektive! Noch im selben 1. Korintherbrief versucht der Apostel, den Christen diese Perspektive an seinem eigenen Beispiel deutlich zu machen. Er versucht, ihn vor Augen zu führen, was das bedeutet, was für eine Wertschätzung von Gott es ist, dass er uns dabei haben will. Er schreibt in 1. Korinther 15, ich bin der Geringste unter den Aposteln. Ich verdiene es überhaupt gar nicht, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Anders ausgedrückt, ich habe gegen Gott gekämpft. Aber durch Gottes Gnade bin ich dennoch ein Apostel geworden. Und sein gnädiges Eingreifen ist nicht vergeblich gewesen. Nicht mir habe ich das alles zuzuschreiben. Die Gnade Gottes hat an mir und durch mich gewirkt. Psalm 105, den wir vorhin gehört haben, zumindest in einigen Ausschnitten, ist eigentlich nichts anderes, als was der Apostel Paulus an dieser Stelle auch macht. Ein Nachdenken der Gnade Gottes in seinem Leben, angesichts von vielen menschengemachten Katastrophen und Problemen, wo Gott eine schier unglaubliche Geduld gezeigt hat. Gott rettet uns aus unserer Sünde, er rettet uns aus unserer Trennung und Entfremdung von ihm und er vertraut uns die Mitarbeit in seinem Werk an. Gott selber riskiert unglaublich viel dabei. Und zuallererst riskiert Gott seinen eigenen Ruf, indem er uns mit in sein Werk hineinzieht. Denn was für Rückschlüsse auf Gott werden Menschen wohl ziehen, wenn sie uns, sein Bodenpersonal, sehen? Gott riskiert seinen Ruf, indem er uns in sein Werk hineinruft, indem er uns würdigt, mitzuarbeiten bei dem, was er umsetzen möchte in dieser Welt. Können Menschen durch unsere Mithilfe den lebendigen Gott kennenlernen? Wecken wir in ihnen die Sehnsucht danach, diesem Gott zu begegnen, der uns mit seiner Liebe und Barmherzigkeit entgegenkommt? Oder bieten wir ein Bild der Ernüchterung? Paulus formuliert es so: Jeder soll zusehen, jeder soll darauf achten, wie er oder sie als Helfer Gottes mitarbeitet, weiterbaut. Ist das, was wir tun, auf das Fundament gegründet, das die Kirche trägt, Jesus Christus? Spiegeln wir ihn wider? Zusammenspielen, miteinander Helfer Gottes sein, damit Menschen ihn finden und kennenlernen und ihm ihr Leben anvertrauen. Ein letzter Impuls am Abschluss. Ein Mann war mit seiner Gemeinde unzufrieden. Er sah die Fehler und die Mängel, das sticht ja immer am schnellsten im Auge. Er spürte den Sand im Getriebe und er zog sich daraufhin immer mehr zurück. Er klagte und grollte. Da schenkte Gott ihm eines Nachts einen Traum. Ein Engel trug ihn im Traum hinauf in die ewige Welt Gottes. Dort sah er das Haus, den Bau Gottes, gestaltet als einen wunderbaren Tempel. Er staunte über dieses herrliche und majestätische, dieses beeindruckende Bauwerk. Doch als er genauer hinschaute, entdeckte er auf einmal in diesem Bau eine hässliche Lücke. Offenbar fehlte dort etwas, was da eigentlich hätte sein sollen, ein Stein. Und so entstand in diesem wunderschönen Bauwerk diese hässliche Lücke. Was bedeutet diese Lücke im Haus Gottes? Fragte er den Engel. Diese Lücke hast du gemacht, als du dich aus der Gemeinde Gottes zurückgezogen hast, antwortete der Engel. Gott wollte dich genau an dieser Stelle gebrauchen, aber du sahst immer nur die Fehler der anderen. Vor lauter Klagen und Grollen über die anderen bist du gar nicht dazu gekommen, diesen deinen Platz auszufüllen, den Gott dir zugedacht hatte. Und darum gibt es nun im Tempel, im Bau Gottes, diese hässliche Lücke. Danach erwachte der Mann und er fing an, mit neuer Hingabe sich einzubringen, trotz aller Unzulänglichkeiten. Er wollte die Lücke, die er in diesem Traum gesehen hatte, ausfüllen. Das Fundament ist gelegt. Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Und wir sind miteinander Helfer in Gottes Werk, in seinem Bau, in seiner Gemeinde. damit Menschen ihn kennenlernen und ihm begegnen können. Amen.